Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
Politische Intrigen, Streitwegen und Kämpfe bis zum Tod, all das gibt's heute bei uns. Diese Folge steht ganz unter dem Motto Panem et Circensis. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die monumentale Welt der Serien. Wer sich noch an den Lateinunterricht in der Schule erinnert, weiß, Panem et Circensis heißt Brot und Spiele. Bei uns geht es heute nämlich um das antike Rom, genauer gesagt eine Serie, die dort spielt. Das phänomenale, großartige Those About to Die, abrufbar auf Amazon Prime.
Genau, Toga und Sandalen haben wir uns aber heute gespart. Im Studio dafür haben wir einen hochkarätigen Gast hier sitzen, Johannes Mücke. Er ist nämlich für das Szenenbild in der Serie zuständig. Hallo, lieber Johannes.
Hallo, danke, dass ich da sein kann.
Danke fürs Kommen. Bevor wir uns auf die produktionstechnischen Themen stürzen, lieber Johannes, erklär uns doch bitte kurz, worum geht's denn in dieser Serie Those About to Die?
Ja, also es liegt eigentlich im Titel schon drin, es sterben ganz viele.
Ja.
Es spielt 79 nach Christus, dem letzten Jahr von Kaiser Vespasian. Da kann man schon sehen, der wird wahrscheinlich sterben, wenn man
Spoiler,
historisch korrekt ist.
Spoiler.
Gespielt von Anthony Hopkins und seinen zwei Söhnen, Domitian und Titus, die unter denen sich das jetzt ausgefochten werden muss. Und auch das geht nicht ganz blutlos zur Sache. Dann sterben aber vor allen Dingen ganz viele Gladiatoren und Wagenlenker in den Arenen. Und das ist wirklich auch ein sehr zentraler Punkt in der Serie, ist nämlich diese Sportsshow. Also es ist all die anderen Patrizier, die nicht ganz zufrieden sind mit einigen Sachen und die selber nach dem Thron greifen, die sind involviert in diese Sportsshow. Natürlich ist es auch Vespasian, der das Kolosseum gebaut hat, und seine Söhne. Also es geht um Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe und dieses spannende Jahr im alten Rom.
Eine ziemlich actiongeladene Serie auf alle Fälle. So wundert es wenig, dass der Regisseur dahinter Roland Emmerich ist. Es ist aber nicht euer erstes gemeinsames Projekt. Du warst auch schon bei den Filmen im Independence Day Wiederkehr oder Moonfall involviert. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Emmerich?
Also es ist eigentlich sogar noch viel früher passiert. Und zwar, das war 2008, als ich einen Anruf von einem Freund bekommen habe, der in New York gelebt hat und gesagt hat, er hätte gerne einen Trick, ob ich nicht einen Trickfilm machen könnte für seinen Bruder. Hat mir aber wohlweislich verschwiegen, dass das der Produzent von Roland Emmerich ist, sein Bruder. Wusste ich nicht. Und der hatte mich dann angerufen und ich stand quasi in Jogginghose in meinem Arbeitszimmer und habe gesagt, ja klar, kann ich machen. Und habe für den Film von Emmerich 2012, diesen Weltuntergangsfilm,
stimmt, genau, ja,
den Charlie Frost Clip damals gemacht, den Woody Harrelson dort an seinem Computer zeigt. Und es hat so super geklappt. Dann kamen immer mehr Fragen, Mensch, kannst du nicht auch noch die Titelsequenz machen? Ich habe immer ja gesagt. Und dann kam White House Down auch noch und dann irgendwann Independence Day. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann viele Titelsequenzen und Storyboards und Skizzen für ihn immer schon gemacht und in Independence Day erstmal schon erste Sets auch gebaut. Und seitdem ist da so eine Freundschaft eigentlich entstanden, sowas ganz Persönliches. Also immer, jetzt hat er gerade drei verschiedene Projekte auf dem Schreibtisch liegen und da bin ich auch schon wieder am Zeichnen dafür.
Eigentlich bist du ja Architekt, muss man vielleicht als Hintergrund dazu sagen, jetzt eben sehr viel im Szenenbild und Filmbusiness involviert. Was war denn genau deine Aufgabe bei Those About to Die?
Naja, es war das zweite Mal in meiner Filmkarriere, dass ich Szenenbildner war. Eben wegen diesem von dir benannten schrägen Einstieg da. Ich habe das ja nicht an der Schule gelernt. Und als Szenenbildner hat er mich dort voller Vertrauen in dieses Riesending reingesetzt. Und zwar als den, auf Englisch sagst du, Head of Art Department. Also an den Anführer, den Obermanager des Art Departments. Und das bedeutet, du entwickelst zusammen mit den anderen Department Heads, also Kamera, Licht, Kostüm und so weiter und natürlich der Regie, die Vision und schaust, dass das dann sowohl in der richtigen Zeit als auch innerhalb des Budgets, was immer so ein bisschen die Herausforderung ist, dann noch passiert.
Und wie geht man dann so ein Mammutprojekt an? Also da gibt es, weiß nicht, ein Briefing, Vorbereitungen, Recherche, Bauphase. Kannst du uns das kurz skizzieren?
Also normalerweise fängt es ja immer mit dem Skript an, klarerweise. Ja. Ne? Du bekommst entweder die Outline von der Serie oder dann auch schon die Scripts, was verdammte Wochen dauert zu lesen. Das ist immer sehr viel Arbeit. Und in dem Fall hatte ich allerdings schon früher im Jahr 2020 mit Roland da zusammen so erste Comicbilder gemacht, die sich lustigerweise durch die ganze Show gezogen haben. Das war nämlich nur schwarz-weiß mit Blut. Das sieht man jetzt auch in der Titelsequenz.
Mm, ja.
Und da hatten wir schon viel Gelegenheit, uns auszutauschen. Okay, was ist denn die Vision schon an einem sehr frühen Punkt? Und dann der übliche Weg ist eigentlich, du bekommst halt eben dieses Skript, dann wirst du Internetjournalist zu der Zeit sozusagen und schaust dich so gut wie möglich zu informieren. Und wenn die Sets dann klar sind, dann fängst du an, okay, wie schaut das denn, wie hat denn das Kolosseum ausgeschaut? Oder der Aquilinus-Hügel, wo die Villen draufschauen, war der grün, welche Zeichnungen waren dort? Und es ist wahnsinnig viel Recherche. Und dann hast du dein Team, mit dem du die Recherche dann durcharbeitest. Ne? Dann werden Entwürfe gemacht, später dann Pläne und dann Modelle auch.
Die Serie wurde in Rom produziert und du bist dafür extra hingezogen. Das war notwendig, weil es einfach die Präsenz erforderlich war? Oder warum bist du hingezogen?
Ja, also auf jeden Fall. Du musst natürlich vom ersten bis zum letzten Tag musst du vor Ort sein.
Von wann bis wann warst du dort?
Ich bin Ende September 22 sind wir hin und dann im November 23 sind wir weg. Also fast 14 Monate in Rom. Fantastische Zeit.
Was ist dort passiert?
Also wir sind in die Cinecittà Studios sind wir rein. Und haben dort ein ganz kleines Kernteam erstmal gehabt, bis das ganze römische hunderte von Crewmembers gesammelt hatten. Also waren wir am Anfang sehr klein. Und Roland, ich und der Kameramann, wir sind in ein Haus gezogen, was total fein an der Via Appia war. Das hat das noch ein bisschen versüßt, das Leben dort. Und es war ihm sehr wichtig, dass man da beim Weintrinken über den Film reden kann oder sich morgens dort sieht oder auch Freizeit verbringt und wirklich in einem ständigen Austausch ist. Aber ganz besonders wichtig ist ja auch, dass du bei den Sets dabei bist. Du musst vor jedem neuen Set, vor jedem Tag musst du das Set übergeben, musst dir anschauen, das ist immer ein bisschen ein Fiebern, passt alles, ist alles okay, haben über Nacht noch die Bühnenmaler da alles richtig gemacht oder fehlt jetzt irgendein Prop. Und wenn das abgenommen ist, wird gedreht und du bist immer zur Stelle. Oft genug ist es auch, dass es neue Ideen gibt. Das Skript war auch nicht bis zum Ende durchgeschrieben. Der Produktion, da gab es noch große Änderungen, während wir gedreht haben. Und da musst du die ganze Zeit drauf reagieren. Und dann bist du bei den ganzen Baustellen. Wir hatten ja zum Teil 6, 7 verschiedenen Studiohallen, hatten wir Sets stehen. Und da rennst du die ganze Zeit von Set zu Set zu Set und guckst, wie sie sich entwickeln und wo jetzt irgendwelche Probleme sind, wo jemand was falsch verstanden hat.
Aber ist das normal? Das, als Laie wundert mich das total, dass das Skript nicht fertig ist, wenn die Dreharbeiten beginnen. Ist das so on the go basiert?
Also der größte Teil meiner Erfahrung ist ja mit Roland Emmerich, deswegen ist das jetzt nicht besonders repräsentativ, aber bei ihm ist das immer so. Da wird bis zum Schluss, also Dialoge werden sowieso immer wieder umgeschrieben, auch noch nach dem Dreh, was dann mit Nachvertonung gelöst wird. Aber oft merkt man dann, während man schneidet, schon die ersten Dailies, also die ersten Filmteile, oh, verdammt, das funktioniert nicht, wir müssen da noch was erzählen und das ist keinem klar und dann muss schnell noch irgendwo was gedreht werden. Also das war bei ihm immer so. Bei Independence Day war es so, da gibt es den Moment, wo das Mutterschiff landet und dieser Fuß vom Mutterschiff, der war unklar bis 2/3 in den Dreh, wie schaut er denn aus, wie groß ist er, was tut er? Also das ist schon manchmal ein ziemlicher Hasardeursritt, so ein Filmdreh.
Wenn man jetzt so ein Szenenbild hernimmt, welches Szenenbild war das aufwendigste, sagen wir so?
Also die zwei größten Szenenbilder, dort das Kolosseum und es waren sogar drei eigentlich, das Kolosseum, die Arena und dann die Katakomben unter der Arena, die waren gigantische Sets.
Wie lange hast du gebraucht, sowas zu bauen, nachzustellen? Also wie viele Leute waren involviert, einfach mal so quasi das große Ganze zu sehen, ja?
Also wir hatten das Art Department selbst, die Planer und Zeichner, ne, die waren 30. Dann hatten wir 80 Bühnenmaler. Dann hatten wir noch ein Team von, ich würde sagen, 20 Ausstattern, also Außenrequisite, wie man hier sagt. Dann hatten wir, glaube ich, 10 Prop-Maker. Props sind Sachen, die in die Hand genommen werden im Grunde genommen. Ne? Also von Säbel bis Münzen oder irgendwelche Vasen, die über Köpfen zerschlagen werden. Mhm. Dann hatten wir die Leute, die on set sind, also die dann wirklich das Set auch live betreuen, schauen, dass immer wieder der Boden feucht ist oder solche Geschichten. Ich würde sagen, allein für die Sets waren es 150 Leute in Summe.
Und ist das jetzt das ganze Kolosseum maßstabsgetreu nachgebaut worden?
Nein, das ist sich nicht ausgegangen, leider. Hätte ich gern gemacht. Nein, da haben wir schon getrickst.
Wärst in die Geschichte eingegangen. Kolosseum 2.0.
Ja. Naja, obwohl Ridley Scott hat das ja fast gemacht für Gladiator 2.
Aber ihr nicht.
Wir haben uns da zwei Drittel der untersten Reihe genommen, dort wo das Tor des Todes ist, oder wo die Gladiatoren rauskommen und dann die Kaiserloge auch ist. Das haben wir dann gespiegelt immer wieder, wenn es das Tor des Lebens war und die Senatorenloge dahinter und alle Ränge, die da drüber waren. Die kam natürlich im Computer nachher.
Aber wie groß war es dann im Endeffekt? Also wie groß ist dieses Kolosseum gewesen oder der Teil des Kolosseums?
Das war 60 Meter auf 30 Meter, würde ich sagen.
Das heißt, so wie diese Raumschiffmodelle aus den alten Star Wars Filmen, also Stichwort Modell, ist keine relevante Größe mehr heutzutage?
Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten im Prozess Modelle, weil die italienische Crew, die ist wahnsinnig traditionell, während ich mache sehr viel digital und in 3D und virtuell und die haben es gab Handzeichen, die haben mit Bleistift dort noch gezeichnet. Ich hätte nie geglaubt, dass es das noch gibt. Also großartige Zeichnung. Ja. Und die haben dann physische Modelle auch gebaut, in denen man dann reinschauen konnte und gucken konnte, geht sich das aus, irgendwie kann man dort die Kamera setzen. Und die Sculptors, also die Bildhauer, die haben auch kleinere Modelle immer mal gemacht, um zu testen, okay, funktioniert jetzt die Apollo-Statue oder der Löwenkopf und die dann hochskaliert. Aber gefilmt in Modellen wurde überhaupt nicht. Das war alles digital, ja.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.
Du hast es jetzt schon angesprochen, Stichwort Digitales. Da gibt es ja mittlerweile schon viele Möglichkeiten, wie man da computergeneriert Filmsets bauen kann. Warum braucht es dann aber trotzdem auch noch physische Elemente?
Also das ist ja bei den ganzen Greenscreen- und Bluescreen-Arten zu filmen, ist das ja die Grundregel. Alles, was ein Schauspieler anfasst, muss existieren, muss gebaut sein, weil sonst kriegt man immer ein Problem. Also selbst in digitalen Welten muss das Minimum schon immer physisch da sein. Es ist eine künstlerische Grundsatzentscheidung, ne? Wie soll es ausschauen? Weil wir sind schon sehr weit digital, aber natürlich die Textur und die finale Haptik, die ein physisches Modell hat, die kriegst du noch nicht hin digital. Also zumindest nicht für eine 10 Folgen, wie 1 Stunden pro Episode Serie. Das würde sehr computerspielmäßig ausschauen.
Aber ich habe schon gehört, ja, dass speziell in Cinecittà da gibt es ein Studio, das soll ganz klein sein. Und der Bluescreen oder Greenscreen ist sowieso schon total passé, weil man einfach die Dinge schon so projizieren kann, also 3D und überhaupt, dass man diese Sachen auch gar nicht mehr braucht. Ja. Jetzt ist eben auch die Frage, ist dein Beruf, der Beruf des Szenenbildners, weil du bist ja ganz viel mehr, ein aussterbender Beruf, weil man in Zukunft alles in einem futzi kleinen Studio machen kann und das Ganze wird echt ausschauen. Ich meine, es schaut nicht echt aus, ja, wir wissen das. Aber ist das ein sterbender Beruf?
Überhaupt nicht, weil die Aufgabe des Szenenbildners ist ja dafür zu sorgen, dass die Szenenbilder, ob sie digital oder physisch sind, ist eigentlich völlig wurscht, dass die eine Vision haben, dass sie dem Film einen Charakter geben, dass sie mal authentisch oder mal emotional berührend oder wie auch immer sind.
Aber dann sagen wir, der sie baut.
Glaube ich auch nicht. Weil es gibt sehr, sehr viel sehr bewusste Entscheidungen, halt nicht alles digital zu machen. Und es sind ja auch nicht alles Filme, die Digitales brauchen. Also der Großteil der Serien und Filme, die spielen ja im Hier und Jetzt.
Wart ihr in dem kleinen Studio?
Ja, da will ich unbedingt von erzählen, weil das ist eine total spannende Geschichte. Das ist die Stage 18, heißt sie. Das ist die Bühne Nummer 18. Und das ist ein Virtual Production Set. Also das ist eine 24 Meter Durchmesser kreisrunde Bühne, die dahinter eine 8 Meter hohe, auch ebenfalls mit dem Kreis gebogene LED-Wand hat. Und Roland ist besessen davon und das zu gutem Recht. Das war unfassbar spannend, die virtuelle Produktion. Das ist ja gerade mit dem Mandalorian oder 1899 ist das ja so ein bisschen populär geworden. Und Roland hat da, also wirklich, der ist dort reingerannt und hat gesagt, so, wir machen es jetzt so viel, wie wir können in dieser Stage. Hat auch den ganzen Look von dem Film auf den Look, der dort generiert wird, abgestimmt. Und das hat uns halt ermöglicht, dass wir sehr kleine Sets da drauf gebaut haben. Zum Beispiel das Afrika-Set, da habe ich nur Steine gebaut und dahinter waren dann auf der LED-Wand die Filmaufnahmen, die wir in Marokko mit einer Mini-Crew gedreht hatten. Aber dann gab es auch sehr komplexe Sets, zum Beispiel der Friedhof. Da haben wir einen Friedhof mit Säulen und Gräbern auf diesen 24 Metern, also Durchmesser-Kreisbühne da gebaut. Und dahinter hatten wir das gigantische 3D-Modell von Rom. Und das Spannende, was wir erfahren haben, ist, dass wenn du gewisse Glanzelemente in deinem Set drin hast, dann holt das auf einmal das digitale Licht in das physische Set rein, weil da kein Bluescreen dahinter ist, sondern das tatsächliche Bild. Das heißt, man bekommt einen ganz anderen, viel spannenderen Look als mit dem alten Bluescreen-Prinzip.
Na, und ist es dann wirklich so, dass man sagt, ich drücke einen Knopf und habe dann sozusagen die Abendszene?
Schön wäre es, ja. Man hat sie, aber wie sie ausschaut, ist dann noch die Frage.
Okay.
Weil das, was es extrem kompliziert macht, ist normalerweise werden ja die digitalen Effekte nach dem Dreh gemacht und dann eingesetzt. In dem Fall mussten die digitalen Welten vorproduziert und dann auch durchproduziert werden. Also da saßen 30 Leute von der VFX-Firma, die saßen dort im Büro in der Stage und haben gebaut und texturiert. Und das musste alles am Punkt dann zu dem Drehplan mit meinem Set zusammen dort sein. Und da haben wir wahnsinnig viele Lernkurven gemacht. Die Kamera muss getrackt werden, durch Tracker im Himmel quasi. Und das war gar nicht so leicht, das hinzukriegen, weil wenn du irgendwie aus einer Höhle rauskommst, durch Käfige fährst, darfst du die Kamera nicht verlieren, sonst verlierst du das Bild, dann macht es perspektivisch keinen Sinn mehr. Oder du hast eine Sandwüste, die dort gemacht wird. Wie schaffst du es, dass dein physischer Sand und der digitale Sand, dass das eine Fläche auf einmal wird? Ne? Das ist
unfassbar, extrem spannend.
Das
ja.
war so aufregend. Und die ersten 5 Sets sind immer wieder gegen irgendeine Wand gekracht. Hat man sich dann so durchgeschummelt, aber wir haben gemerkt, dass die Lernkurve, die war so steil. Also wir hatten insgesamt 35 Sets. Die letzten 15, 10 Sets, das war wirklich, das wird's A-Team quasi, das Voreinrennen. Wir wissen alle, was wir tun. Das hat richtig Spaß gemacht.
Wie viel Prozent sind denn da oder dort gedreht worden? Also sprich vor echter Kulisse und im Studio?
Ich würde es jetzt sogar in 3 Teile teilen. Ne? Welches unter freiem Himmel, welches im Studio und welches im Digitalen ist. Ich würde dem so eine 60, 35, 5 Ratio geben. 5% unter freiem Himmel, weil Roland wollte das Licht sehr kontrolliert, larger than life haben. Das wollte er immer ausschließen, dass wir Sonnenlicht haben, weil das den Look, den er sich vorgestellt hatte, nicht gepasst hätte. Die Mehrzahl waren noch im Studio, die Mehrzahl der Sets. Und die 35% gebe ich in dem Fall der virtuellen Produktion. Allerdings hatte er jetzt schon gesagt, Season 2, das fahren wir hoch. Dann machen wir das kehren wir um 65% mindestens in der virtuellen Produktion. Er liebt das.
Man kann lesen, dass für die ganze Produktion 150 Millionen Dollar ausgegeben wurden. Darfst du sagen, wie viel da ins Art Department geflossen ist davon?
Ein Zehntel.
Ah ja.
Also 15 Millionen. Was für mich, was mir ein bisschen weiche Knie gemacht hat am Anfang, weil, wie gesagt, das war mein zweiter Job als Szenenbildner, also in dieser Position. Der erste war für den österreichischen Film Rubicon.
Genau, da hast du auch den Filmpreis gewonnen dafür.
Genau, ja. Und da hatte ich 250.000. Also wir haben, was ist das für ein Faktor? Das ist mal Faktor 30 war der Sprung. Und da habe ich schon ein bisschen schlottrige Knie gekriegt. Aber ich hatte wirklich ein unfassbares Team, das mir da geholfen hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das erzählen. Wir waren eine Doppelspitze als Szenenbildner. Roland und ich hatten das uns angeschaut und haben gesagt, na, wir brauchen da unbedingt, weil es so unfassbar viel in so kurzer Zeit ist, plus in der Cinecittà, wo wir jetzt keine Kontakte haben, brauchen wir da einen zweiten Szenenbildner. Und das war dann die Laura Pozzaglio. Und die war der Hammer. Die war so cool. Da ist auch dann eine richtige Freundschaft draus entstanden. Ne?
Und eben, was du jetzt angesprochen hast, die Aufnahmen, die dann auf dieser LED-Wand gezeigt wurden, das ist dann auch alles Teil des Art-Departments und somit in deiner Verantwortung gewesen?
Ja, bei digital lastigen Filmen, da gibt sich das so ein bisschen die Hand. Also der Pete Travers, der Visual Effects Supervisor war, ist auch ein Department Head, der ist auch schon seit einiger Zeit ein Freund von mir, hat auch in der Wohnung in diesem Haus damit gelebt. Wir hatten riesen Spaß zusammen und wir sprechen uns total ab. Also es ist so, ich vermittle ihm, was meine Vision von Rom ist. Dann gibt es natürlich einige Requirements, vor allen Dingen auch zeitlich und budgetär für sein Department. Aber er sagt, ja, das ist alles, was wir da in der Zeit machen können, es tut mir leid. Und dann sage ich, okay, verstehe, dann muss ich das wieder auf die Sets irgendwie reflektieren. Also wir haben die ganze Zeit in so einer ganz engen Zusammenarbeit, so ein Teamwork da gehabt mit digital und physisch.
Du wirkst ja auf uns irrsinnig cool, professionell, gelassen und in jeder Krisensituation standfest. Gab es irgendwie Situationen, wo du sozusagen mal deine Ruhe ein bisschen in Gefahr sahst?
Einmal habe ich verloren, ja. Oh Mann. Das war mein erstes Set, war das Größte, diese Katakomben. Laura hatte, meine Partnerin Laura, die hat die Paläste und Villen gemacht, die wurden zuerst gedreht. Und ich war dann beim zweiten Teil stärker, weil meine Sets größer waren und mehr Zeit brauchten. Und ich war so aufgeregt, oh mein Gott, jetzt mein erstes Set bei dieser Riesenserie, ein Wahnsinn. Und komme morgens in aller Zeit auch schon hin, das waren gerade die Ställe. Alles war super, ich war so perfekt vorbereitet und dieser... Oh Gott, mein Feind, der Special Effects Chef, wir beiden haben uns danach nie wieder verstanden.
Oh yeah.
Der hatte beschlossen, Pferdeställe brauchen Spinnenweben und hat wirklich mein fantastisches Pferdestall-Set, hat er von oben bis unten zugekleistert mit so McDonalds-Gummibärchen-Spinnen. Ich habe komplett die Fassung verloren. Ich habe ihn Leute holen lassen, das Ding runterputzen, drüber malen, weil wir hatten 1,5 Stunden bis zur Klappe. Aber ab dann war alles cool.
Bist du dann sozusagen auch dabei während des Drehs oder ist dann für dich abgeschlossen?
Nein, das ist ganz wichtig, beim Dreh dabei zu sein, weil es passieren dauernd Sachen. Also du musst bis zum letzten Drehtag musst du balancen dein Produktionsbüro, wo dein Team die ganze Zeit Input und Feedback und Kommunikation braucht. Dann die Baustellen, wie gesagt, oder die Sachen, die produziert werden, dass du das immer schön supervisst. Und du musst immer wieder am Set sein oder zumindest jemand haben, der dich sofort anrufen kann, wenn irgendwas passiert. Und es passiert immer irgendwas.
Mhm.
Also egal, wer den Ball fallen lässt als Szenenbildner, ist es dein Kopf am Ende.
Okay.
Und das musst du ausschließen, indem du halt schaust, dass überall immer Augen sind.
Das heißt, dein Drehtag dauert genauso lang wie der von allen anderen?
Ja, eigentlich länger, weil ich dann meistens in der Nacht noch dann die Zeit nutze zu tun. Und es gibt diesen magischen Moment, wenn man Rolands Ohr hat. Das sind ungefähr 15 Minuten und das ist immer genau zwischen die Bestellung beim Kellner abgeben und der Wein kommt an den Tisch. Und deswegen, wir waren fast jeden Abend essen und ich habe immer gewusst, okay, diese 15 Minuten, das ist der Magic Spot, wo seine komplette Aufmerksamkeit da ist.
Was passiert, wenn er sein Weinglas hat?
Dann wird es lustig. Dann, ach so. Wird's, dann ist es nicht okay, mehr ganz... Es ist so dieses Warten auf den Wein, das vertreiben wir uns jetzt mit einer wichtigen Frage.
Okay.
Ja. Und deswegen, dann gab es dann oft Input, dann bin ich zurück ins Büro und habe noch ein bisschen in die Nacht dann geschaut, dass ich das vorbereite, dass die Leute das am nächsten Morgen haben und dann... Bist du um 6 wieder?
Bist du nichts geschlafen?
Du hast ja schon gespoilert, es wird eine zweite Staffel geben und du bist da wieder involviert. Gibt es da schon einen Zeitplan?
Also es gibt schon einen Drehzeitplan, dass wir Ende des Jahres anfangen wollen. Das ist allerdings, da gibt es noch kein Greenlight. Also natürlich, alle machen die Hausaufgaben. Roland sitzt schon im Skript, zusammen mit dem Writers Room. Wir schauen uns an, wo wir das drehen, welche Locations. Aber es kommt jetzt, also auf Amazon sind wir ja unfassbare Spitzenreiter. Mhm. Gerade, was echt cool ist.
Ja.
Blöderweise auf Peacock nicht, wegen dem Timing mit den Olympic Games. Da läuft es gut, aber nicht so spektakulär wie auf Amazon.
Und auf Peacock kommt es an.
Genau, richtig, weil Peacock ist der Streamer, der das finanziert hat und Amazon hat dann für den europäischen Markt.
Aber ist es tatsächlich so, dass man sich schon hinsetzt zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht weiß, ob es weitergeht?
Ja, unbedingt. Also ich mache das auch auf Spekulationen, weil wenn du das Greenlight bekommst und du stehst da mit leeren Händen, dann brauchst du...
Muss es schnell gehen, ja.
Also jetzt kommt es wirklich auf die Zahlen an. Ich glaube, in 2-3 Wochen rechne ich mit einer Antwort oder zumindest mit einem ersten Outlook, aber wir sind alle in Startlöchern. Mhm. Und wirklich auch gut gestimmt. Also ich würde mich jetzt wundern.
Toi, toi, toi auf alle Fälle. Interessant ist ja, dass nicht nur Those About to Die jetzt auf Amazon Prime abrufbar ist, sondern ja auch dann im Herbst Gladiator 2 folgt. Warum glaubst du, ist gerade jetzt irgendwie dieses Revival dieser monumentalen Geschichten angesagt?
Also ich glaube, das war nie weg. Das war irgendwie immer da. Ne? Wir hatten Domina, ist vor kurzem rausgekommen, zweite Staffel. Spartacus war, glaube ich, 2013, 2016 war...
Schon wieder 10 Jahre her.
Ja gut, aber trotzdem, es ist nie ganz weg. Ne? Dann Ben-Hur war 2016.
Was macht die Faszination aus? Hat das irgendwie mit unserer modernen Welt inwiefern was zu tun?
Das glaube ich, also ganz fix. Es gab doch diese Frage, auf TikTok war das vor 2 Jahren, dieses Ding, wo Frauen ihre Männer gefragt haben...
Wie oft denkst du an das Römische Reich täglich und so, oder? Ja.
Und sich völlig kaputt gelacht haben, weil jeder Mann anscheinend einmal wöchentlich mindestens, manche mehr, manche weniger, an Rom denken.
Bei dir auch, ist das so?
Ja, war so. Und zwar immer im Zusammenhang mit Amerika. Mhm. Ich habe wirklich immer gedacht, dieses Spektakel, was sich da in höchster Politik und auch so ein bisschen der Verfall der Demokratie, das ist, man kommt sich vor, als wäre man live beim Fall von dem modernen Rom so ein bisschen auf den Zuschauerrängen hier. Those About to Die war tatsächlich, das war nicht strategisch, es war auch nicht politisch motiviert jetzt so, obwohl Roland höchstgradig politisch interessiert und auch motiviert ist. Da ging es mehr darum, dass Harald Kloser ist wirklich drüber gestolpert. Seine Frau hat ihm das gezeigt, der österreichische Produzent, der das auch produziert hat, über das Buch Those About to Die von Daniel P. Mannix. Hm. Und hatte da eine Idee und hat das Roland gezeigt und der war sofort Feuer und Flamme. Und das kam tatsächlich, in dem Fall kam das daraus.
Ist ja auch eigentlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, fast ironisch, dass du sagst, die Olympischen Spiele haben da einen Strich durch die Rechnung gemacht, wo wir auch wieder bei Thematik wären, Brot und Spiele.
Und die von Peacock auch exklusiv ausgestrahlt worden in den USA.
Ja, ja, ja.
Als die Nachricht zu uns kam, haben wir es so gefeiert, haben wir gedacht, ja, fantastisch. Das geht ja so gut zusammen, die Olympischen Spiele und Those About to Die. Aber dann haben sie es vom Timing her, die Leute, man hätte es nach den Spielen machen sollen und die Werbung nutzen sollen dafür.
Mhm. Du hast jetzt schon den Vorarlberger Produzenten angesprochen. Es gab ja noch einen Österreich-Bezug neben dir und dem Produzenten.
Genau. Den David Wurawa.
Genau, den Stallmeister.
Ja, richtig. Der hat eine verhältnismäßig starke Rolle gehabt. Und ich hatte David vorher gar nicht gekannt. Ich habe mich sehr gefreut, ihn dort kennenzulernen. Wir treffen uns jetzt auch immer wieder mal auf dem Café. Und David, das war unglaublich. Also bei so einem großen Ensemble sind die Qualitäten, manche sind großartig, manche underperformen vielleicht ein bisschen unter Erwartung. David war so ein junger Morgan Freeman dort. Und das haben auch alle gesagt. Roland war so begeistert von ihm. Jeder ist Fan von ihm. Also ich genieße die Szenen mit ihm auch unheimlich. Der bringt diese gelassene Ruhe und so ein bisschen der Rasputin der Stelle im Hintergrund. Er bringt das so gut rüber. Ja, es war eine coole Erfahrung mit David.
In Wien gibt es seit kurzem ein neues Filmstudio oder zwei kleine neue Filmstudios. Die HQ7-Studios in Simmering. Warst du schon dort?
Ja.
Ja, und? Wie findest du
das? Super, ich habe das extrem gefeiert. Also als erstes mal, es sind total nette Leute, die genau wissen, was sie tun. Die Studios, das ist jetzt mein Anfang, das sind zwei Studios, die Produktionsbüros werden dort gebaut, aber die sind absolut up to standard. Und ich habe da jetzt auch schon, es gibt noch ein paar andere Pitch-Projekte, auch ein großes Sci-Fi-Projekt von Harald Kloser, was gerade so ein bisschen in Startlöchern ist. Da habe ich auch schon schwer dafür Lobbyarbeit getrieben, dass ich gesagt habe, hey, mit diesem Tax-Rebate hier in Österreich, ne, dass es diese Steuervergünstigung für Film jetzt gibt, was es extrem attraktiv für internationale Filmprojekte macht. Und den Studios, die jetzt endlich da sind, sind wir wirklich in den Startlöchern wieder irgendwie zu erscheinen auf der internationalen Landkarte, wenn auch nur mal als kleiner Punkt da. Aber ich bin begeistert.
Aber sagt dann einer wie Harald Klose?
Der fand super.
Ah, schon?
Ja, total. Na, erstens, weil er ja selbst auch, er ist ein ganz großer Österreicher, ist nicht Amerikaner geworden wie Roland Emmerich, sondern er ist und bleibt Österreicher, Vorarlberger. Deswegen findet er die Idee toll, aber die Zahlen machen auch Sinn. Also mit diesen Subventionen ist das auf einmal hochattraktiv. Also es gibt 40-50%, je nachdem wie man es anstellt, Steuererleichterung für die Löhne, die man hier zahlt und die Ausgaben, die man hier hat für eine Filmproduktion. In Italien waren es gerade mal 40%, gerade mal. Mhm. Ist jetzt wieder runtergegangen auf 20%. London ist 35%, also unsere Konkurrenz.
Wusste ich nicht, die sind runtergegangen.
Ja, die Meloni, die hat das ein bisschen abgesäbelt jetzt leider wieder.
Ungeschickt eigentlich, oder?
Weil, für uns.
Auch für die Wirtschaft von Italien, weil ich im Grunde genommen kann man ja schon sagen, ja, ich meine, es bringt ja auch wahnsinnig viel, oder? Wird uns zumindest immer auch vorgerechnet.
Ja.
Aber Ungarn ist ja da doch auch ein großes Thema, genau. Oder? Die meisten drehen in Ungarn.
Ungarn ist ein ähnlich attraktiver Standort auch.
Viel größere Studios.
Als die Cinecittà nicht.
Nein, als Österreich.
Als Österreich auf jeden Fall, ja. Weiß Gott, ja, ja. Und vor allen Dingen drei verschiedene gleich. Also nicht nur einen Studiostandort.
Ja, wo kann Österreich punkten? Ich habe zum Beispiel also mit einem Regisseur gesprochen, der sagt, also das in Österreich, das ist Mickey Mouse und er würde nie, also trotz auch diesem Anreiz, nach Österreich kommen, weil er hat in Ungarn hat er genau dasselbe.
Ja, ja, also ich sage auch noch nicht, dass Österreich konkurrenzfähig ist jetzt, sondern wir sind überhaupt mal wieder da auf der Landkarte damit. Das ist ein Schritt, für den ich Sektkorken schon mal knallen lasse. Und jetzt müssen wir von dort aus weitermachen. Und ich habe mit den HQ7-Leuten gesprochen und die sind gut gebucht jetzt. Also es geht los. Und wir haben große Pläne, das auch wirklich zu erweitern, haben auch die Möglichkeiten dafür. Also ich feiere den Start mit den Studios und auch von der Regierung aus, dass wir sagen, okay, wir investieren in die Filmwirtschaft. Auf dem kann man jetzt aufbauen. Vorher war es wirklich Nothingness.
Lieber Johannes, wir brauchen noch einen Serientipp von dir.
Ja. Was ich zuletzt gesehen habe, ist, und ich habe da sehr, also von meiner Arbeit her habe ich da immer meinen Zugang. Das war einmal Dark Matter. Das ist, ich weiß gar nicht, wo das gestreamt wurde, aber Dark Matter, die Serie geschrieben von Blake Crouch mit Jennifer Connelly in einer der Hauptrollen. Wahnsinnig gut, weil ich kenne das Buch von Blake Crouch, ist mein absolutes Lieblings-Sci-Fi-Buch und die haben es wirklich gut umgesetzt. Ich hatte mit Roland kurz dran gesessen und da ein bisschen gearbeitet. Er hat es weggelegt, was so schwer umsetzbar war, aber die haben es geschafft und ich habe es gebinged. Und das Zweite, was ich super cool fand, war das Three-Body-Problem auf Netflix. Vor allen Dingen aber auch, weil ich hatte jetzt das Privileg, die Outline für die zweite Season zu lesen. Und es wird so unfassbar gut.
Ja,
es
wird
wirklich spitze. Ja.
Wann kommt es?
Die fangen jetzt dann bald einmal dieses Jahr noch an zu drehen für die zweite Season. Mhm.
Ja. Wir müssen gestehen, uns hat das ja nicht so gut gefallen,
wirklich?
Die erste Staffel.
Warum?
Ich habe mich zu sehr von der Marketingabteilung einvernommen gefühlt. Ja? Ich meine, die Umsetzung, das siehst du anders. Ja?
Ja.
Aber ich habe mir eben gedacht, ja, also da sitzen Leute, die mich gescannt haben und die geschaut haben, was ist mein Zielpublikum? Und danach wurde es gemacht. Also wie gesagt, es ist irgendwie alles dabei. Es sollen halt wirklich alle Interessen und alle Richtungen abgedeckt werden. Und mir war es wirklich zu sehr maschinell, also wirklich fast ein bisschen Algorithmus gesteuert. Ja.
Mhm, verstehe. Mhm. Naja, ich würde dem entgegenhalten. Ich verstehe total, was du meinst. Ich habe bei Star Wars habe ich das gleiche Gefühl. Mhm. So, dass ich fühle mich irgendwie, ich sitze jetzt in einem Werbeclip, für den ich auch noch zahle.
Ja.
Aber in dem Fall ist es sehr eng an den Büchern, diese chinesische Trilogie. Und es sind halt die David und der Dan von Game of Thrones, die das machen. Die wissen halt auch wirklich, wie man es macht. Wie mir kommt vor, die sind in einer Sphäre inzwischen, wo sie gar nicht drüber nachdenken müssen. Die machen das automatisch so, dass es passt. Wer weiß.
Neben diesen beiden Serien wissen wir, du hast auch eine absolute Lieblingsserie.
Und du hättest das fast erraten vorhin im Vorgespräch.
Wir haben vorhin im Vorgespräch uns schon darüber unterhalten.
Genau.
Und wir haben gesagt, wir raten dazu. Und dann hast du es gesagt. Und ich hatte, nachdem wir uns 3 Minuten gesehen haben,
spannen wir die Hörerinnen und Hörer nicht mehr auf die Folter. Was ist denn deine Lieblingsserie?
Und ich glaube, es wird nie eine bessere geben, weil für mich ist das Serienperfektion, ist Breaking Bad. Alles da dran. Ich habe das 5-mal durchgeschaut. Wirklich auch, um zu verstehen, warum die so gut ist. Und habe mir ganz viele geistige Notizen gemacht.
Ja.
Und wir hatten ja auch Independence Day Resurgence in Albuquerque gedreht.
Mhm,
also an dem Crystal Palace und an so ein paar Ecken bin ich halt immer wieder auch vorbeigekommen, während ich das gesehen hatte. Das war schon.
Na, wie viel von Breaking Bad ist in Those About to Die?
Ich würde sagen, außer dem Sand von New Mexico nix. Das ist eine ganz andere Liga.
Okay.
Ich würde keine Parallele finden, leider, ja. Aber würde ich eine Serie machen, dann würde sie ausschauen wie Breaking Bad.
Aha. Und möglicherweise könnte es ja auch sein, dass es eine Serie gibt von dir.
Ja. Das könnte passieren.
Na gut, dann sagen wir vielen herzlichen Dank, lieber Johannes, für diese spannenden Ausführungen und fürs Kommen. Und gutes Gelingen für alle weiteren zukünftigen Projekte.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein konnte.
Ja, das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns auf eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Blut, das in den Adern gefriert. Oder Abenteuer in der Arktis. Der Kampf um die interstellare Vorherrschaft. Oder ein Besuch beim Beauty Doc. Eine epische Schlacht. Oder ein Kochduell. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Erlebe jetzt die neuesten Serien von Sky, inklusive Paramount Plus und Netflix. Alle deine Streaming-Apps auf Knopfdruck. Sky, wo Serien zu Hause sind.